Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Ein paar Wochen ist er zwar noch im Amt, aber für Jean-Claude Juncker war es heute der letzte Auftritt in seiner Funktion als Kommissionspräsident vor dem EU-Parlament in Straßburg. Und obwohl nicht immer unumstritten, gab es für Mr. Europa Standing Ovations und von Juncker selbst ein knappes Vermächtnis. Kümmert euch um Europa und bekämpft mit ganzer Kraft diesen dummen und bornierten Nationalismus.
Prenez soin de l'Europe. Et combattez de toutes vos forces les nationalismes stupides et bornés. Vive l'Europe!
Eines hat Juncker freilich in seiner Amtszeit nicht geschafft, den Brexit zu verhindern oder ihn zumindest in geordnete Bahnen zu lenken. In London wird heute Abend im Brexit-Drama der nächste Akt stattfinden. Das und Junkers Abschied in Straßburg, beides Themen dieser Sendung. Zudem berichten wir über das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und seinem Amtskollegen Erdogan zu Nordsyrien, über die kontroverse Debatte nach dem Vorstoß von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Errichtung einer internationalen Schutzzone in Nordsyrien. Der kanadische Premier Trudeau verliert bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit. Der Berliner Senat verabschiedet den Mietendeckel und die Bauern gehen gegen die Agrarpolitik auf die Straße. Aber erste Station ist Moskau. In wenigen Stunden endet die Feuerpause zwischen den türkischen Truppen und den kurdischen Milizionären in Nordsyrien. Offen ist, wie es dann weitergehen soll. Die Türkei pocht auf die Errichtung einer Sicherheitszone. Russland, die Schutzmacht Syriens, lehnt wiederum eine dauerhafte Präsenz türkischer Truppen dort ab. Zu besprechen hatten also der türkische Präsident Erdogan und sein Amtskollege Putin im russischen Sotschi einiges. Tilko Gries, Sie beobachten das Ganze von Moskau aus. Hat denn die Pressekonferenz inzwischen angefangen?
Nein, sie hat immer noch nicht angefangen. Das Staatsfernsehen zeigt seit inzwischen 2-3 Stunden den immer selben Saal, in dem die Flaggen aufgestellt worden sind, die türkischen und die russischen Flaggen, und die nach Sotschi gereisten Journalisten eben weiter warten. Wir warten weiter. Es sind nun inzwischen schon mehr als 5 Stunden, die sich Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin in Sotschi miteinander unterhalten. Kurz nach Beginn oder zu Beginn dieses Treffens wurden Bilder verbreitet, wie beide auf Sesseln saßen, sich miteinander im kleinen Kreis nur mit Dolmetschern trafen. Da war auch kurz eine Karte zu sehen, wohl Syrien darauf zu sehen, aber eben nur sehr kurz und sehr, sehr schwach. Aber denkbar ist natürlich, dass bei diesen Gesprächen heute Karten, Landkarten eine wichtige Rolle spielen. Bekannt ist, Recep Tayyip Erdogan will eine Sicherheitszone, hat bestimmte Kilometervorstellungen, will Sicherheit vor den von ihm sogenannten Terroristen, den Kurden. Russland macht sich diese Sprache nicht zu eigen, will aber sicherstellen, dass Syrien nicht zersplittert, auch nicht in Einflusszonen, will das unbedingt verhindern und will, da nun die Amerikaner ja ihren Abzug fortsetzen aus diesen Regionen, den Einfluss der syrischen Armee dort vergrößern. Und das geschieht auch in diesen Tagen und auch in diesen Minuten. Das russische Staatsfernsehen zeigt Bilder, wie etwa Luftwaffenstützpunkte, die noch vor kurzem von den Amerikanern betrieben worden waren, nun eingenommen werden sozusagen und genutzt werden von den Syrern und den Russen.
Jetzt haben Sie das ja schon umrissen. Die Türkei und Russland haben ja extrem unterschiedliche Interessen, auch in Nordsyrien. Ist da ein Kompromiss überhaupt vorstellbar?
Er ist tatsächlich schwierig vorstellbar und er wird die Fakten zur Kenntnis nehmen, die dort am Boden eben geschaffen werden. Ich sprach es an, die syrische Armee und auch die russische Militärpolizei gehen in diese Regionen hinein, die nun von den kurdischen Kämpfern und den Amerikanern zurückgelassen werden. Das muss Erdogan, das muss das türkische Militär zur Kenntnis nehmen. Und Erdogan weiß auch um ökonomische Abhängigkeiten von Russland. Russland baut in der Türkei ein Atomkraftwerk, liefert Erdgas und außerdem Waffen und Millionen von Touristen und damit ökonomischen Umsatz. Das alles ist bekannt und deswegen ist Erdogan da in der schwächeren Position. Aber Russland kann abwarten. Russland hat Zeit. Wladimir Putin betreibt dieses strategische Spiel in Syrien ja schon seit Jahren. Und die Entwicklung, wenn man sich die langfristige Entwicklung anschaut, dann geht es ja eindeutig zugunsten Moskaus aus. Und das könnte nach Auffassung Wladimir Putins sicherlich auch noch eine Weile so weitergehen.
Herr Gries, kurz noch, gab es denn jetzt von russischer Seite schon eine Wortmeldung zum Vorstoß von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die ja für eine internationale Sicherheitszone plädiert hat in Nordsyrien?
Wladimir Putins Sprecher Peskow hat am Vormittag gesagt, das werde geprüft. Mit anderen Worten, dieser Vorschlag ist bislang in Russland kaum wahrgenommen worden. Dazu ist er wohl auch noch nicht konkret genug, nicht untermauert genug und nicht abgestimmt genug. Ich kann mir außerdem nicht vorstellen, dass ein solcher Vorschlag oder die Umsetzung eines solchen Vorschlages im Sinne Russlands wäre, denn Wladimir Putin ist zurzeit der unangefochtene Makler in dieser Region. Diese Rolle zu teilen mit NATO-Ländern zum Beispiel dürfte nicht nach seinem Geschmack sein.
Informationen waren das von unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries. Besten Dank nach Moskau. Unterdessen geht hierzulande die Debatte über die erwähnte Errichtung einer internationalen Schutzzone in Nordsyrien weiter. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, politisch derzeit ziemlich unter Druck stehen, war mit diesem Vorschlag vorgeprescht, ohne Absprache, was hier vor allem die SPD übel nimmt. Klaus Remme.
Ich schlage vor und wünsche mir, dass wir eine international kontrollierte Schutzzone dort einrichten, um den Kampf gegen den IS fortsetzen zu können, aber auch um Wiederaufbau zu leisten, damit Menschen in ihre Heimat wieder zurückkehren können.
Auch wenn sie sehr viel mehr gesagt hat, in diesen 14 Sekunden von Annegret Kramp-Karrenbauer gestern Abend wurzelt die jüngste innenpolitische Kontroverse nicht nur zwischen Regierungsfraktionen und Opposition, sondern auch innerhalb der Koalition.
Es gibt, das ist unbestreitbar, eine gewisse Irritation bei unseren Partnern. Denn angesichts der aktuell beschriebenen Lage gibt es derzeit unter den Partnern keine Diskussion um die Errichtung einer internationalen Schutzzone.
Unsere internationalen Partner haben seit gestern viele Fragen, so Außenminister Heiko Maas bei einer Pressekonferenz heute in Berlin.
Wer in welchem Rahmen würde sich beteiligen? Unter welchen Bedingungen könnte ein Schutzkonzept überhaupt on the ground durchgesetzt und Sicherheit für die Menschen garantiert werden? Wie bezieht man die Türkei, die dort gerade militärisch agiert, und die USA, die gerade abziehen, in eine nachhaltige und verantwortliche Lösung ein? Und in welchem Umfang will die Verteidigungsminister deutsche Soldaten in das syrische Kriegsgebiet schicken?
Diese Fragen haben nicht nur unsere Partner, sagte Heiko Maas, diese Fragen haben auch wir. Der Außenminister selbst hatte gestern Abend durch eine SMS seiner Kabinettskollegin von ihren Vorstellungen erfahren. Aus SMS-Diplomatie wird schnell SOS-Diplomatie, spottete Maas. Er könne die Pläne nicht kommentieren, da er keine Einzelheiten kenne. Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD, zeigte sich heute Nachmittag ebenfalls höflich konsterniert.
Persönlich muss ich sagen, bin ich darüber gestern durch die Eilmeldung einer Agentur etwas überrascht gewesen, weil ich gedacht hatte, dieses Thema hätte durchaus im Koalitionsausschuss am Sonntag eine Rolle spielen können.
Über eine Stunde habe man am Sonntag zum Thema Syrien zusammengesessen, hieß es heute aus den Reihen der Sozialdemokraten. Keinen Mucks habe Kramp-Karrenbauer hinsichtlich ihrer Pläne getan. Rückenstärkung bekam sie heute von Parteifreunden, hier Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus.
Ich denke mal, also eine Sicherheitszone wäre ein guter erster Schritt, und insofern sind wir der Bundesverteidigungsministerin sehr dankbar für ihre Initiative.
Die AfD signalisierte Zustimmung, allerdings unter Bedingungen. Rüdiger Lukassen.
Die AfD-Bundestagsfraktion unterstützt diesen Vorstoß der Verteidigungsministerin. Ein solcher Einsatz der Bundeswehr ist nur möglich, wenn man gleichzeitig sich auch von den Einsätzen im Irak und in Mali verabschiedet.
Alle anderen Oppositionsparteien zeigten sich skeptisch. Nicht so sehr die mögliche Substanz, sondern das Verfahren stand heute im Mittelpunkt der Kritik. FDP-Parteichef Christian Lindner traf die Tonlage vieler.
Bei so einer sensiblen Frage, wo wir auf der internationalen Bühne ja auch erst Unterstützer finden müssen, wäre doch die Erwartung an die Bundesregierung gewesen, dass sie nur dann mit solchen Vorschlägen öffentlich wird, wenn sie selbst bereits eine gefestigte, abgestimmte interne Position hat. Es entsteht der Eindruck, hier geht es um Profilierungsbemühungen einzelner Kabinettsmitglieder.
Krisenstimmung also in der Koalition. Am Nachmittag kamen Kanzlerin und Vizekanzler mit der Verteidigungsministerin und dem Außenminister zum Gespräch zusammen. Ergebnis offen.
Aus Berlin war das der Bericht von Klaus Remme. Auch in Straßburg wurde heute der weitere Verlauf des Brexit-Dramas aufmerksam beobachtet. Schließlich muss auch das EU-Parlament dem Austrittsvertrag am Ende zustimmen. Doch am Mittag hatte zunächst noch einmal Jean-Claude Juncker seinen großen Auftritt. Es war seine Abschiedsrede als Kommissionspräsident vor den Abgeordneten Peter Kapern.
Es waren zwei kurze Sätze ganz am Ende seiner Rede, die nachhallen sollen als Vermächtnis des Europapolitikers Jean-Claude Juncker und als Arbeitsauftrag an diejenigen, die jetzt die Verantwortung übernehmen.
Prenez soin de l'Europe. et combattre de toute votre force le nationalisme stupide et borné. Vive l'Europe!
Kümmert euch um Europa, verlangte Juncker, und vor allem bekämpft mit ganzer Kraft diesen dummen und bornierten Nationalismus. Fast 35 Jahre lang hat der Luxemburger die EU mitgeprägt, als Finanzminister und Regierungschef seines Landes, als Chef der Eurogruppe und zuletzt als EU-Kommissionspräsident. 147 oder 148 EU-Gipfel habe er in dieser Zeit besucht. Ganz genau wisse er das nicht mehr, so Juncker heute früh im Europaparlament. Aus einem kleinen, exklusiven Zehnerclub ist die EU in diesen Jahren zur 28er Union herangewachsen. Die Grenzen im Schengen-Europa wurden bedeutungslos. Der Euro wurde eingeführt, die EU wurde mit dem Vertrag von Lissabon demokratisiert. Zahllose Krisen haben die Union herausgefordert und Juncker war immer dabei. Der letzte Dinosaurier der Generation Kohl und Mitterrand. Wie kann man die jungen EU-Bürger von der Bedeutung des Projekts Europa überzeugen? Immer noch, vor allem mit dem Argument, dass die EU den Frieden in Europa garantiere, so Juncker.
Es gibt heute 60 Kriege weltweit. Kein einziger Konflikt kriegischer Natur findet auf dem Territorium der Europäischen Union statt. Territorium, das der Schauplatz der blutigsten kriegerischen Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahrhunderten, sogar noch im letzten Jahrhundert war. Frieden ist nicht selbstverständlich.
Außerdem, so Juncker, müsse den Europäern immer wieder verdeutlicht werden, dass ihr Kontinent wegen des Bevölkerungsschwundes dramatisch an Macht und Einfluss verlieren werde. Vor 100 Jahren war noch jeder fünfte Mensch Europäer. Ende des Jahrhunderts wird es nur noch jeder 25. sein.
Wer angesichts dieser nicht umkehrbaren Entwicklung noch denkt, jetzt wäre der Moment gekommen, um weniger Europa auf die Tagesordnung zu setzen, um uns in nationale Einzelteile wieder zurück zu verlegen, der irrt sich fundamental.
Noch einmal seine tiefsten Überzeugungen formulieren, das war der eine Teil der Abschiedsrede Junckers im Europaparlament, der andere glich einer Bilanz der Arbeit seiner Kommission. Lang anhaltendes Wirtschaftswachstum, dazu 430 Milliarden Euro an Investitionen, die durch den sogenannten Juncker-Plan angestoßen worden sind. Ein Investitionsprogramm, das er vor 5 Jahren ins Leben gerufen hat. Allein dadurch seien 1,1 Millionen neue Jobs entstanden. Juncker verteidigte seine weiche Linie, die er gegenüber den Defizitsündern im Euroraum gegen viel Kritik aus manchen Mitgliedstaaten gefahren hat. Vor allem aber erinnerte er daran, dass seine Kommission den Rauswurf Griechenlands aus der Währungsunion verhindert habe.
Nous avons redonné à la Grèce.
Wir haben Griechenland die Würde zurückgegeben, die dem Land zusteht. Allzu lange ist die Würde des griechischen Volks mit Füßen getreten worden. Juncker stand noch keine 3 Minuten am Rednerpult des Europaparlaments, da kämpfte er schon mit den Tränen, als er sich bei seinen Kommissaren für deren Arbeit bedankte. Verabschiedet wurde der Luxemburger in Straßburg dann genauso, wie er begrüßt worden war, mit stehenden Ovationen.
Peter Kapern war das über die Abschiedsrede des Kommissionspräsidenten im Europaparlament. In London kämpft zur Stunde Boris Johnson um seinen Brexit-Deal und um seinen Zeitplan. Denn schließlich soll Großbritannien am 31. Oktober die EU verlassen. So hat es der Premier immer und immer wieder versprochen. Doch die Erfolgsaussichten, sie sind weiter ungewiss. Christine Heuer.
Es wäre untertrieben, die Debatte, die gerade im Unterhaus läuft, als lebhaft zu bezeichnen. Es ist laut, es gibt immer wieder Zwischenrufe und Zwischenfragen. Die Redner werden ständig unterbrochen, der Speaker hat alle Hände voll zu tun, die Abgeordneten zur Ordnung zu rufen. In diesem Tumult haben Regierung und Opposition trotzdem ihre Positionen bezogen. Der Premierminister wirbt dafür, das 3-jährige Brexit-Hickhack mit seinem Deal zu beenden. Für Abgeordnete, die sein Gesetz heute ablehnen, oder die Sache verzögern, hat er eine Drohung im Gepäck.
I will in no way allow months, allow months more of this.
Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass das noch Monate so weitergeht. Wenn das Parlament den Brexit jetzt verhindert, wenn es ihn bis Januar oder noch länger verzögert, kann die Regierung dem nicht länger zusehen. Dann muss ich das Gesetz zurückziehen und es muss Neuwahlen geben.
pulled, and we will have to go forward. We will have to go forward to a general election.
Neuwahlen noch vor Weihnachten. Das ist bei einem Scheitern heute im Parlament offenbar das Ziel der Regierung. Und im nächsten Atemzug beginnt Johnson bereits mit dem Wahlkampf.
I will argue at that election, let's get Brexit done.
Ich werde im Wahlkampf sagen, lasst uns den Brexit durchziehen. Der Oppositionsführer kann dann gern vertreten, dass er 2020 mit zwei Referenden verbringen möchte, einem über den Brexit und einem in Schottland. Und dann werden die Bürger entscheiden.
And one on Scotland. And the people, Mr. Speaker, will decide.
Der Punkt geht an Boris Johnson, denn tatsächlich legt Jeremy Corbyn sich ungern fest. Neuwahlen fordert er zwar immer wieder, aber er betreibt kein Misstrauensvotum gegen den Premierminister, obwohl das in seiner Macht läge. Zum zweiten Referendum sagt er mal ja, mal eher nein. Im Moment tritt er dafür ein. Und Corbyn kann, weil Labour so gespalten ist wie die Briten, auch nicht die heute direkt an ihn gerichtete Frage beantworten, ob er grundsätzlich für oder gegen den Brexit ist.
Challenging this bill today, and that is the whole point of this debate.
Heute geht es nur um das Brexit-Gesetz und um nichts anderes. Außerdem weiß jeder, dass eine Labour-Regierung einen besseren Deal mit der EU aushandeln und dann den Bürgern das letzte Wort darüber geben würde. Ganz so einfach ist es nicht. Man wird das heute bei der Abstimmung sehen, denn es gibt genug Labour-Abgeordnete, die für Johnsons Brexit-Gesetz und damit de facto für seinen Deal stimmen wollen, gegen die eigene Parteiführung. Die Chancen der Regierung, bei dieser Abstimmung zu gewinnen, stehen nicht schlecht. Anders sieht es bei der zweiten Abstimmung aus. Das Unterhaus soll nämlich auch den engen Zeitrahmen absegnen, den die Regierung für die Brexit-Beratungen gesetzt hat. Ganze 3 Tage Debatte, am Donnerstag soll das Gesetz beschlossen sein. Ein Gesetz noch dazu, dessen Text die Abgeordneten erst gestern Abend bekommen haben, 17 Stunden vor Beginn der Debatte.
Aus London war das der Bericht von Christine Heuer. Der Blick auf die Uhr, es wird gleich 18.27 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Schon vor den Wahlen waren sich die Beobachter weitgehend einig, es könnte eng werden für den einstigen Polit-Superstar Justin Trudeau. Denn der kanadische Premier hatte sich zuletzt einige Fettnäpfchen und Skandale geleistet. Am Ende aber kam Trudeau bei den Parlamentswahlen dann doch mit einem blauen Auge davon, auch wenn er künftig nicht mehr alleine wird regieren können. Peter Mücke.
Mit nur noch 157 Mandaten ist die komfortable absolute Mehrheit futsch. Künftig muss der Liberale mit einer Minderheitsregierung das Land führen. Dass Trudeau überhaupt noch eine zweite Amtszeit an der Macht ist, hat er nicht zuletzt seinem blassen Gegenkandidaten Scheer zu verdanken, der Trudeau im Wahlkampf zwar scharf angriff, aber nur wenig eigene Akzente setzen konnte. Die Kanadier haben ihr Urteil gesprochen. Trudeau hat über 20 Sitze verloren, und zwar in allen Regionen des Landes. Trotzdem liegen seine Konservativen mit 121 Mandaten deutlich hinter den Liberalen, was am kanadischen Mehrheitswahlrecht liegt. Jeder Wahlkreis entsendet den siegreichen Kandidaten ins Parlament nach Ottawa. Die anderen Stimmen verfallen, was vor allem die kleinen Parteien benachteiligt. Dieses Mal aber auch die Konservativen, die landesweit die meisten Stimmen bekamen. Wir liegen von allen Parteien vorne. Die meisten Kanadier wollten, dass wir die Wahl gewinnen. In der Tat sind viele Kanadier enttäuscht von Trudeau. Die Affären um unterdrückte Korruptionsermittlungen gegen eine kanadische Baufirma und um alte Fotos, die ihn mit einem dunkel geschminkten Gesicht zeigen, haben sein Saubermann-Image angekratzt. Zentrale Versprechen wie die Wahlrechtsreform oder einen ausgeglichenen Haushalt hat Trudeau nicht eingelöst. Seine Umweltpolitik ist widersprüchlich. Zwar hat Trudeau eine CO2-Steuer eingeführt, den Hauptverschmutzern aber große Nachlässe eingeräumt. Außerdem unterstützt seine Regierung eine Ölpipeline. Das haben ihm vor allem junge Wähler übel genommen. Diese Botschaft habe er verstanden, sagt Trudeau. In den kommenden Jahren werden wir auf den Erfolgen aufbauen und Kanada weiter nach vorne bringen. Wir werden auf die hören, die bisher zu wenig gehört werden. Und bei jeder Entscheidung werden wir zuerst an Kanada und die Kanadier denken. Wir werden dieses Land und seine Menschen zuerst. In Zukunft muss sich Trudeau im Parlament Mehrheiten organisieren. Feste Koalitionen sind in Kanada unüblich, Minderheitsregierungen dagegen nicht ungewöhnlich, auch wenn sie in der Regel nicht die gesamte Legislaturperiode halten. Am wahrscheinlichsten ist es, dass sich Trudeau von den Grünen und den Sozialdemokraten tolerieren lässt. Deren Parteichef Singh bringt sich bereits in Position. Unsere Aufgabe ist klar. Wir werden eine kritische Rolle spielen. Unser Auftrag ist, dafür zu sorgen, dass in Ottawa nicht weiter Politik für reiche Unternehmen gemacht wird, sondern für die Kanadier.
Kanada hat gewählt. Das war der Bericht von Peter Mücke und wir gehen ins Inland. Die Wohnungsbauunternehmen warnen bereits vor einem neuen Sozialismus. Mieter und ihre Interessenverbände sprechen von einem überfälligen Schritt. Heute hat der Berliner Senat den umstrittenen Mietendeckel beschlossen. Ob er allerdings Bestand haben wird, das werden am Ende die Gerichte entscheiden. Claudia von Laak.
Ein wichtiger Meilenstein, ein ausgewogenes Gesetzeswerk, ein rechtssicherer Weg, womöglich ein Modell für andere Großstädte weltweit. So lobte die rot-rot-grüne Koalition in Berlin ihren am Vormittag beschlossenen Mietendeckel. Der regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD.
Ein großer Schritt nach vorne für die Berliner Mieterinnen und Mieter, die jetzt eine Atempause haben. Wir müssen und wir werden diese Atempause in der Mietpreisentwicklung nutzen, für weiteren und verstärkten Wohnungsbau.
Die Mieten von 1,5 Millionen Wohnungen in der Hauptstadt werden eingefroren und zwar rückwirkend. Stichtag ist der 18. Juni. Dies betrifft allerdings nicht den sozialen Wohnungsbau und auch nicht Neubauten, die nach 2014 errichtet wurden. Im europäischen Vergleich liegen die Berliner Mieten im Mittelfeld. Dies solle auch so bleiben. Man habe rechtzeitig reagiert, verteidigte die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp den heutigen Beschluss.
Wir haben auch die einmalige Chance, in Berlin eben nicht eine solche Entwicklung durchzulaufen wie London oder Paris, wo in den Innenstädten kaum noch Menschen wohnen, sondern tatsächlich die Menschen an die Ränder gedrängt werden. Das ist keine Stadtentwicklung, die wir hier als Koalition mit vorantreiben wollen, sondern das Gegenteil davon.
Mit dem bundesweit einzigartigen Gesetz, das noch vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden muss, werden die Mieten nicht nur auf dem Stand von Juni eingefroren. Es legt auch Mietobergrenzen fest und ermöglicht den Mietern, auf Antrag ihre Miete abzusenken. Die Linke hat sich mit dieser Forderung gegenüber der SPD durchgesetzt. Wohnungssenatorin Katrin Lomscher ist der Ansicht,
dass es eben nicht ausreicht, nur Mieten einzufrieren, sondern dass ich dazu diesen Mechanismus brauche für die Wiedervermietung und auch für die Absenkung sehr stark überhöhter Mieten.
Das Gesetz verpflichtet Vermieter, ihren Mieterinnen und Mietern künftig die gesetzlich erlaubte Miete mitzuteilen. Wird diese Mietobergrenze um mehr als 20% überschritten, können Mieter bei der Senatsverwaltung für Wohnen einen Antrag auf Absenkung ihrer Mieten stellen. Die Opposition hält dies für einen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsrechte und hat angekündigt, bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Die IHK hat heute das Abgeordnetenhaus aufgefordert, dem Gesetz nicht zuzustimmen, es sei Gift für die Wirtschaft. Bereits gestern hatte ein Bündnis aus Wohnungsunternehmen und Baufirmen den Mietendeckel massiv kritisiert. Marin Kern, Vorstand der Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen.
Und jetzt warnen wir, und das sage ich auch mit ganz kräftiger Unterstützung unserer Genossenschaften, erneut vor einer sich abzeichnenden politischen Fehlentwicklung, dem Mietendeckel. Nach unserer Auffassung ist er verfassungswidrig und bestraft gerade die sozial verantwortlichen Vermieter Berlins.
Könnten Vermieter ihre Mieten nicht mehr erhöhen, fehle Geld für Sanierungen und Neubau, so das Argument. Rot-Rot-Grün widerspricht. Da Neubauten vom Mietendeckel ausgenommen seien, werde der dringend benötigte Wohnungsneubau nicht gebremst.
Aus Berlin berichtete Claudia van Laak. Zu hohe Nitratwerte im Grundwasser wegen Überdüngung, Massentierhaltung, übermäßiger Einsatz von Pestiziden. Die Landwirtschaft steht derzeit oft in der Kritik. Zu Unrecht, sagen die Bauern, die wiederum der Politik übertriebene Auflagen vorwerfen und deshalb heute auf die Straße gegangen sind. Jochen Hilgers.
2000 Traktoren waren über Tag in Bonn, 6000 Landwirte demonstrierten auf dem Bonner Münsterplatz. Viele kamen aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Bayern. Die Bauern versuchten es mit eher ruhiger Überzeugungsarbeit. Viele diskutierten angeregt mit den Bonner Bürgern.
Wir werden so eingeschränkt in Düngung und Pflanzenschutz, dass hier vor Ort eine Produktion nicht mehr rentabel ist.
Unsere
Kinder wollen in der Schule nicht mehr gemobbt werden. Wir wollen wieder Gehör finden in der Politik.
Das Fass läuft über. Wir bekommen laufend neue Auflagen, neue Bestimmungen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Einkommen fehlt, um diese erfüllen zu können.
Es würden Gesetze und Vorschriften erlassen, ohne dass ihre Meinung dazu eine Rolle spiele, kritisieren die Bauern. Sie sind vor allem gegen Einschränkungen bei der Nitratdüngung und ein mögliches Insektizidverbot. Die Protestbewegung ist noch jung. Maike Schulz-Bröers, Frau eines Landwirts aus Schwienau in Niedersachsen, hatte zunächst Anfang des Monats eine geschlossene Facebook-Gruppe gegründet. Über diese Plattform bildeten sich hunderte WhatsApp-Gruppen. Am Vormittag stand Maike Schulz-Bröers mitten auf dem Bonner Münsterplatz und zeigte sich überwältigt, was in der kurzen Zeit geschehen ist.
Ich habe am 1. Oktober eine Facebook-Gruppe gegründet und habe einfach mal geguckt, was passiert. Und dann ist das Ding explodiert.
Die Bewegung wird immer stärker. In den betreffenden WhatsApp-Gruppen sollen sich mittlerweile bis zu 100.000 Bauern organisieren. Tendenz steigend. Auch in Berlin, Freiburg, Würzburg, Stuttgart, Hamburg oder Rendsburg gab es Proteste. Bonn aber mit dem Sitz des Bundeslandwirtschaftsministeriums war der zentrale Demonstrationsort. Und der einzige mit einer kleinen Gegendemonstration von Tier- und Naturschützern. Das gute Dutzend Aktivisten sang gegen die Bauern an. Aber auch hier kam es zum Austausch. Demonstranten und Gegendemonstranten diskutierten angeregt und der Sprecher der Tier- und Naturschützer Aaron Bangert konnte sagen, was ihn erzürnt.
Es ändert sich einfach nichts und ich habe wirklich die Befürchtung, dass Julia Klöckner mit dem Landwirtschaftsministerium wieder Sachen zurückzieht und dass der Bauernverband sich immer wieder durchsetzt und nicht im Sinne der Menschen, der Tiere und der Umwelt, die darunter leiden.
Am Nachmittag machten sich die Landwirte auf den Rückweg. Traktorenkonvois richteten, wie schon auf dem Hinweg, ein mittleres Verkehrschaos an.
Jochen Hilgers war das über die Proteste der Landwirte. Und zum Abschluss der Sendung gehen wir noch einmal ins Ausland. Nur 30 Minuten hat sie gedauert, die Zeremonie zur Thronbesteigung des neuen japanischen Kaisers. Aber deshalb war sie nicht weniger eindrucksvoll. Immerhin 2000 Gäste aus dem In- und Ausland waren mit dabei. Katrin Erdmann berichtet.
Minutenlang passiert nichts. Immer wieder schwenken die Kameras über den Chrysanthementhron, doch der lilafarbene Vorhang des auf einem Podest stehenden Throns mit kleinem Gatter drumherum bleibt geschlossen. Dahinter sitzt aber bereits der Kaiser. Neben ihm, einige Meter entfernt auf ihrem Thron, auch die Kaiserin. Beide sind traditionell gekleidet, er in einem Gewand mit weiten Ärmeln, sie in einem mehrschichtigen Kleid, das Haar kunstvoll frisiert, das Gesicht kalkweiß geschminkt. Als die Vorhänge aufgezogen werden, tritt der Kaiser nach vorn. Der Oberhofmarschall überreicht ihm seine Rede.
Ich übernehme den Thron gemäß der japanischen Verfassung und der Vorschriften des Kaiserhauses.
Und das bedeutet, er hat keine politische Macht, übernimmt im Großen und Ganzen repräsentative Aufgaben. Doch seinen geringen Spielraum, das lässt sich zwischen den Zeilen lesen, will er wie sein Vater nutzen, der, wie der neue Tenor sagt, immer für Frieden geworben habe.
Ich möchte mich für das Glück des Volkes und den Weltfrieden einsetzen, die Nähe zu den Menschen suchen und dabei meine Funktion als Symbol des Volkes erfüllen.
Von klein auf ist er auf diesen Moment vorbereitet worden, hat vorher mit seiner Gattin jeden einzelnen Schritt nochmal geübt. Naruhito ist souverän, in seinem Gesicht trägt er immer ein kleines Lächeln. Masako hingegen erscheint in dem fahlen Licht angespannt. Sie muss ja auch eine halbe Stunde nur geradeaus gucken. Auch als Regierungschef Shinzo Abe seinen Auftritt hat und dem Kaiser zu seinem Amt gratuliert.
Ich will mein Möglichstes dazu beitragen, dass Japan eine friedliche, von Hoffnung erfüllte, glänzende Zukunft erwartet, dass die Menschen einander ihre Herzen öffnen und unsere Kultur gedeihen kann.
Formal ist der Premier der Chef des Kaisers. Der schließt dann auch die Zeremonie ab. Hoch lebe der Kaiser. Dann werden Salutschüsse abgefeuert. Der Kaiser und die Kaiserin verschwinden wieder hinter ihrem Vorhang.
Aus Tokio berichtete Katrin Erdmann über die Thronbesteigung des neuen japanischen Kaisers. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr. Unter anderem geht es dann zum umstrittenen Berliner Mietendeckel und auch zum Vorstoß der Verteidigungsministerin zur Errichtung einer Sicherheitszone in Nordsyrien. Der Vorstoß sorgt nicht zuletzt bei der SPD für heftigen Unmut, weil nicht abgesprochen. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.